Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser hausgemachten Sendung von RAI Argentinien in die Welt, die Sie über den Sender LRA 36 in der Antarktis empfangen, und zwar auf der Kurzwelle auf 15.476 kHz in Einseitenbandmodulation. Die Empfangsberichte werden mit einer Sonder-IQSL-Karte von LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel bestätigt. Dafür sollten Sie an folgende E-Mail-Adresse schreiben: Tango Romeo Alpha November Alpha Lima Romeo Alpha, die Nummer 36, dann das Wort Radio National, aber statt mit T vom Tango mit einem C vom Charlie, Punkt. Golf Oscar Victor Punkt Alpha Romeo. Mein Name ist Ryan Braun. Ich heiße Sie herzlichst willkommen in dieser Sendung. Wir feiern dieses Jahr hier in Argentinien das 100-jährige Bestehen des Rundfunks. Und aus diesem Anlass habe ich einen Beitrag. Ich hoffe, dieser Beitrag gefällt Ihnen. Geschichte des Rundfunks in Argentinien. Wie alles anfing. Am 27. August 1920 wurde in Argentinien zum ersten Mal eine Radiosendung im heutigen Sinne ausgestrahlt. Um die Bedeutung eines solchen Ereignisses besser zu verstehen, besprechen wir zunächst, wie es überhaupt dazu kam, dass LR2 Radio Argentina, Pionier des argentinischen Rundfunks, auf Sendung gehen konnte, und müssen dabei auch einige der Personen erwähnen, die es möglich machten. Darunter war Enrique Telemaco Susini. Der Vater von Susini war der erste HNO-Arzt in Argentinien und wurde 1906 nach Wien entsandt, um dort das argentinische Konsulat zu leiten. Der junge Susini, der damals erst 14 Jahre alt war und die Hochschulreife bereits erlangt hatte, lernte am Wiener Konservatorium Geige und Gesang und kehrte nach einem kurzen Studium der Physik und der Chemie in Berlin und Paris 1909 nach Buenos Aires zurück, um Medizin zu studieren. Im darauffolgenden Jahr 1910 reiste der italienische Physik-Nobelpreisträger Guglielmo Marconi nach Argentinien, um an den damaligen Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der Mai-Revolution teilzunehmen. Während seines Aufenthalts in Argentinien baute er eine Funkstation in Bernal, einem Vorort von Buenos Aires, auf, von wo aus er sich erfolgreich mit Kanada und Irland verbinden konnte. Darüber hat natürlich die Presse berichtet. Und das hat dazu beigetragen, dass eine Gruppe junger Radiobegeisterter entstand, in der unter anderem Susini und befreundete Kommilitonen waren. Bis 1915 war diese Gruppe so groß und so bekannt geworden, dass sie sogar in einem Zeitungsartikel erwähnt wurde. Darin stand: Die Funkamateure bilden eine Art Bruderschaft, tauschen Nachrichten über große Entfernungen aus, sprechen miteinander und übertragen sogar durch ihre Verbindungen kurze Klavier- und Violinkonzerte. Susini, sein Neffe Miguel Mujica und seine Freunde César Guerrico und Luis Romero Carranza gehörten zu dieser Gruppe, die bald als Los Locos de la Azotea, so etwas wie die Narren vom Dach, bezeichnet wurden, weil sie beinahe akrobatische Manöver machen mussten, um die damals verwendeten Langdrahtantennen auf den Terrassen hoher Gebäude zu platzieren. Zu dieser Zeit schon erwog die Gruppe die Möglichkeit, das Radio als Mittel zur kulturellen Verbreitung zu nutzen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde zwar die Funkkommunikation zu einer Technologie von großer militärischer Bedeutung und ihre Entwicklung beschleunigte sich in den folgenden Jahren erheblich, die meisten dieser Entwicklungen wurde aber geheim gehalten. Inzwischen hatte Susini sein Medizinstudium abgeschlossen, eine Zeit lang als Journalist gearbeitet und 1915 hatte er angefangen, bei der argentinischen Marine zu arbeiten, bei der er unter anderem den Einfluss elektrischer und akustischer Reize auf den menschlichen Körper erforschte. Gegen Ende des Jahres 1918, also nach Kriegsende, wurde er von der Marine nach Frankreich geschickt, wo er seine Forschungen fortsetzte. Dort erwarb er militärische Funkgeräte aus der Kriegszeit, die er dann mit nach Argentinien brachte. Gemeinsam mit seinen Freunden begann er dann an eine Radioübertragung für die Allgemeinheit zu denken und der einzige Ort, der ihnen dafür zur Verfügung stand, war ein 3x4 Meter großer Raum in der obersten Etage des Auktionshauses Grieco & Williams. Sie versuchten also, den Raum, oder sollten wir vielleicht Studio sagen, gegen Schall zu isolieren, was keineswegs leicht war. Und außerdem wurde das Signal durch die Hochspannungsleitungen der Straßenbahn gestört und die Installation der Sendeantenne bereitete ihnen riesengroße Schwierigkeiten, denn der aus mehr als 180 Teilen bestehende Turm fiel dreimal zu Boden, bis er schließlich endgültig installiert werden konnte. Das Ergebnis der ersten Versuchssendungen aber war alles andere als befriedigend. Also beschlossen Susini und seine Freunde, sich auf die Suche nach einem geeigneteren Ort für die Übertragung zu machen. Und am 27. August waren sie soweit. Sie hatten einen 5-Watt-Sender auf dem Dach des Theaters Coliseo installiert und die Antenne wurde mit der Kuppel eines nahegelegenen Gebäudes verbunden und ein Mikrofon mit einem Grammophon-Lautsprecher im Reflektorraum angebracht. An dem Abend stand Richard Wagners Oper Parsifal auf dem Programm. Gegen 20.30 Uhr nahm Susini selbst das Mikrofon in die Hand und sagte Folgendes.
Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mascri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rosso Morelli y los bajos Chivino y Pai, todos bajo la dirección de Felix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
Die Übertragung dauerte etwa 3 Stunden und wurde sogar auch in Santos in Brasilien von einem Schiffsfunker empfangen. Aber wie viele Personen haben überhaupt diese Sendung hier in der Stadt empfangen? Man schätzt, dass es ca. 50 waren, die Zahl war also sehr begrenzt, da die damaligen Detektorempfänger knapp und schwer zu bedienen waren. In den darauffolgenden 19 Tagen sendeten die 4 jungen Männer weiterhin aus dem Theater Coliseo, hauptsächlich italienische Oper. Aber als die Spielzeit zu Ende war, begannen sie dann mit eigenen Produktionen. So sang zum Beispiel Susini selbst Lieder auf Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und sogar Russisch. Er war damals 25 und schon Arzt. Mujica war 18, Grieco und Romero Carranza waren 22 und sie studierten an der Uni hier in Buenos Aires. Ihre Sendung war die erste Sendung künstlerischen Charakters weltweit, die erste Übertragung eines vollständigen Werkes, die erste Sendung dieser Art, die regelmäßig stattgefunden hat. Im Oktober 1922 übertrug Radio Argentina die Amtseinführung des Präsidenten Marcelo Torquato de Alvear live. Es war das erste Mal, dass die Stimme eines Staatsoberhaupts über Rundfunk zu hören war. Am Ende desselben Jahres entstanden 3 weitere Stationen, Radio Cultura, Radio Sudamerica und Radio Brusa. Radio Cultura übrigens war der erste kommerzielle Radiosender Argentiniens, also der erste Sender, in dem es Werbung gab. Radio Argentina war ferner auch die erste Radiostation, die eine Nachrichtensendung ausstrahlte und ein Team von Ansagern bildete. Im Laufe der Zeit fing die Station auch an, Rundfunkreklamen auszustrahlen, von denen viele aus Zeitungen gelesen wurden.
Cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genio. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al cine con tomar tan solo medio genio.
Vamos a Huicoconear, vamos a Huicoconear. alegría y diversión con el Winkofon.
Con el Winkofon.
Der Import und die Herstellung von Empfangsgeräten erlebten einen Boom. Schon damals hatte man mit der Herstellung der berühmten Empfänger Radiotone oder Radiotone begonnen, der sogar in andere lateinamerikanische Länder exportiert wurde, als sich der Rundfunk auf dem ganzen Kontinent verbreitete. Aber gehen wir doch ein bisschen zurück in die Zeit. Schon am Morgen des 28. August 1920 standen in einigen wichtigen Geschäften der Stadt die Empfänger Radiole aus Europa und wurden zu 280 Pesos angeboten. Deshalb waren sie sehr schwer zu verkaufen. Also musste der Preis des Empfängers innerhalb von einer Woche auf 200 Pesos gesenkt werden. Die Konkurrenz stellte aber dann die argentinischen Empfänger Radiotone, die 110 Pesos kosteten und in 11 Raten von 11 Pesos ohne Vorauszahlung gekauft werden konnten. In der Zwischenzeit war der Detektorempfänger von den Röhrenempfängern fast vollkommen verdrängt worden. Radio Argentina, das bis Ende 1997 bestand, war die erste Radiostation in Argentinien, die regelmäßig auf Sendung war und die erste spanischsprachige weltweit. Ende der 20er Jahre wurden die ersten Hörspiele ausgestrahlt. Die zunehmende Anzahl von Sendern in der Stadt führte zu den ersten Frequenzkonflikten, sodass auch Ende der 20er Jahre die ersten Vorschriften über Rundfunkfrequenzen zustande kamen. 1923 weihte der Ingenieur Aldo Graziani die erste Kurzwellenanlage in Lateinamerika ein und im Mai 1924 stellte er eine Verbindung zu einem Radiosender in Australien her. Der Techniker war aus Uruguay, also unterhielten sich Romero Carranza, Guerrico und Susini bei Radio Argentina hier in Buenos Aires mit diesem uruguayischen Techniker und führten also ein langes Interview mit ihm, das in erstaunlich guter Qualität zu empfangen war. 1923 weihten drei argentinische Ingenieure die erste brasilianische Station ein, die 1 Kilowatt Sendeleistung hatte. Die erste Funkverbindung zwischen Argentinien und Europa wurde am 2. Februar 1923 von Radio Cultura hergestellt. 1921 war so eine Verbindung zwischen Argentinien und den USA sowie mit anderen Ländern des Kontinents hergestellt worden, die war aber ziemlich mangelhaft gewesen. Im Oktober 1924 wurde zum ersten Mal ein Fußballspiel gesendet. Es spielten die Mannschaften Uruguays und Argentiniens. 1930 fand durch Zufall die erste Aufzeichnung eines Telefongesprächs statt, wo ein Hörer um die Ausstrahlung eines bestimmten Musikstücks bat. Eingesetzt wurde ein Rekorder der Marke Telefunken aus dem Jahr 1928. Zwischen 1923 und 1943 war Buenos Aires mit damals 25 Sendern die Stadt mit den meisten Radiostationen der Welt. Argentinien besaß die größte Empfängerfabrik in Lateinamerika. Sie entstand aus der Fusion von Radiotone oder Radiotone mit anderen argentinischen Kapitalien und hieß Etersone, deren Motto war, er ist besser als die importierten. Dieser Empfänger wurde von 1935 bis 1949 hergestellt und auch nach ganz Lateinamerika exportiert. Im März 1934 ließ Radio Splendid den Sänger Carlos Gardel aus den New Yorker Studios von NBC singen, während seine Gitarristen Aguilar, Riveroli und Barbieri ihn aus den Studios in Buenos Aires begleiteten. Diese Station hatte damals ihren Sitz in dem Gebäude, wo später Radio Nacional seinen Sitz hatte, und zwar bis Ende der 80er Jahre. Ferner ist zu sagen, dass die argentinischen DXer am 27. August ihren Tag feiern, und zwar um den argentinischen Rundfunk und seine Schöpfer zu ehren. Dies wurde während der ersten argentinischen DXer-Konferenz 1983 einstimmig beschlossen. Teile dieses Beitrags entnahm ich aus einem Text von unserem ehemaligen DX-Redakteur Gabriel Ivan Barrera. Weitere Infos und viele Bilder sind aus verschiedenen Blogs und Seiten. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Ryan Braun. Nach diesem Bericht legen wir eine kurze Musikpause ein und wir hören die Band Memphis La Blusera.
Ella es la flor más bella. Vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, eres divina, ella es argentina, como ella no hay.
Und da diese Sendung von der Antarktis aus ausgestrahlt wird, habe ich hier noch ein Interview, das Carlos und ich vor einigen Jahren geführt haben. Pablo Fontana, er ist Geschichtsprofessor, war vor einigen Jahren bei uns zu Besuch und du wolltest damals nach Berlin, um dort weiter für deine Doktorarbeit zu forschen.
Ja, genau über die Darstellung der NS-Vernichtungspolitik in osteuropäischen Filmen, während der Tauwetter.
Aber jetzt hast du uns ein Buch mitgebracht in spanischer Sprache, da geht es um die Antarktis.
Ja, hat nichts zu tun mit meiner Doktorarbeit und mit meinen akademischen Tätigkeiten, das ist nur ein Hobby. Hobby von 324 Seiten. Ich brauchte lange Zeit, um das zu schreiben. Ich glaube, 15 Jahre ungefähr.
Das Buch heißt La Pugna Antarctica, so etwas wie Ringen oder Kämpfen um die Antarktis. Wer hat da um die Antarktis gekämpft und wann?
Ja, das ist zwischen 1939 und 1955. Das ist eine besondere Zeit in der Antarktis. Viele politische Konflikte, es war auch der Krieg dort. Deutsche Schiffe gegen norwegische Ballschiffe. Die haben zwei ganze Ballflotten genommen. Das ist der höchste Akt auf dem See in dem Zweiten Weltkrieg. Und das war an der norwegischen Küste. Ja, es gibt auch eine geheime britische Operation gegen Argentinien, auch während des Krieges. Das Interessante dort ist, dass die Briten benutzen diese, man kann sagen, eine Alibi von der deutschen Präsenz im Antarktis, um diese Operation zu machen. Aber nach 60 Jahren sind die Dokumente über diese Operation geöffnet. Und in diesen Dokumenten steht, dass die Operation nicht gegen die Deutschen war, sondern gegen Argentinien. Das Ziel war, alle Spuren von Argentinien im Antarktis zu löschen.
Also wer hatte Interessen in der Antarktis damals? Großbritannien, Argentinien,
ja,
Deutschland, das Dritte Reich?
Ja, auch Norwegen, Australien, die Amerikaner und die Sowjetunion auch. Aber das Problem war, dass die Ansprüche von Großbritannien, Argentinien und Chile in dem gleichen Gebiet waren und sind noch in diesem Gebiet. Glücklicherweise haben wir heute den Antarktischen Vertrag.
Und worin lag das Interesse von den Großmächten in diesem Territorium? Also
ja, in dieser Zeit zum Beispiel das Interesse des Dritten Reiches war für das Öl, für das, die Walfang. Das war sehr wichtig für Deutschland in den 30er Jahren, weil sie in dem Ersten Weltkrieg die Kolonien verloren haben. Und mit den Kolonien auch die Fette und das Öl für die Industrie. Sie mussten in den 30er Jahren viel Walöl kaufen an die Briten und an die Norwegen. Sie brauchten wie ein Gebiet von der Antarktis, um die Walfang zu machen, ohne Gebühren zu bezahlen.
Also von Erdöl war gar nicht die Rede?
Noch nicht, aber in der Nachkriegszeit, ja, das Interesse war um die Öl und an den
oder Fischfang.
Einfach. Ja, das ist heute sehr wichtig, besonders um die Georgieninsel und die Sandwichinsel und in den Konflikt mit Großbritannien darüber. Aber in dieser Zeit war meistens über die Walfang. In der Nachkriegszeit mehr mit dem Öl, aber nach den 50er Jahren, 57 war die internationale Geodäsikjahr. Und in diesem Jahr waren viele Wissenschaftler in der Antarktis und sie haben gefunden, dass ja, in der Antarktis gibt es viele Sachen wie Uranium, Öl, aber in dieser Zeit, sie konnten noch nicht das nehmen, wegen der technologischen Gründe. Aber ja, heute ist es anders.
Wie agierte die argentinische Regierung von Perón gegen die Engländer? Fungierten die Deutschen sozusagen als Komplizen von der argentinischen Regierung?
Nein. Die Deutschen waren dort im Januar 1939, um ein Gebiet zu nehmen, einen Anspruch zu machen über das norwegische Gebiet. Das nur für das Walfang. Aber danach, während des Krieges, waren mit Kriegsschiffen und haben diese norwegischen Schiffe genommen. Aber danach, 1944, sie waren nicht mehr dort. Mhm. Und in dieser Zeit war die britische Expedition. So man kann einfach sehen, dass die deutsche Präsenz nur ein Alibi war. Die Engländer haben das gemacht, weil in 1942 und 1943 argentinische Schiffe dort waren, im Antarktis. Und es gab Pläne von der argentinischen Regierung, um verschiedene Basis dort zu installieren. So die Engländer sagten, wir müssen das schnell machen vor der Argentinien. Weil die Argentinier waren im Antarktis seit 1904. Sie hatten die einzige permanente Basis auf Antarktis während 40 Jahren. Und die argentinische Antwort kommt in der Nachkriegszeit während der Regierung von Perón. Und das war eine gefährliche Konkurrenz zwischen beiden Regierungen. Großbritannien und Argentinien und auch mit Chile auch, aber Chile und Argentinien waren zusammen gegen die Interessen der Großbritannien. Es gab eine sehr starke lateinamerikanische Solidarität gegen die Interessen von Großbritannien. Der antarktische Anspruch der Engländer kommt aus der Malvinen, weil sie sagten, wir besetzen die Malvinen. So, wir können einen Anspruch um Antarktis haben, ja, wie eine Folge von diesem Gebiet. Es war fast viele Konflikte, besonders 52 und 53. Es gab argentinische Soldaten, die mit dem Maschinengewehr gegen die Engländer geschossen haben. Und auch ein Jahr danach, 1953, auf der Deception-Insel, die Engländer haben zwei kleine Basis zerstören. Eine von Argentinien und eine von Chile und haben die Argentinier, die Besatzung dieses Basis, als gefangen genommen und nach der Georgeninsel gesendet. Das war sehr gefährlich. Viele, viele Konflikte zwischen Schiffen, beide Länder auch. Aber am Ende der 50er Jahre, das war schon beendet. Wegen verschiedenen Gründen, ich glaube, vier wichtige Gründe. Eine war, Churchill war nicht mehr in der Regierung in England, Perón auch in Argentinien. Der Preis von der Walöl war nicht sehr hoch, war niedrig. Die Länder haben gesehen, dass die Ressourcen im Antarktis nicht einfach zu nehmen waren. Und es gab auch Probleme mit den Vereinten Nationen, weil es gab Länder wie Indien zum Beispiel, die eine totale Internalisierung der Antarktis wollten. Und die Länder, die eine große antarktische Geschichte haben, wie Argentinien zum Beispiel oder Großbritannien auch, Chile, sagten aber, nee, das gehört uns, nicht an der ganzen Welt. Sie sagten, okay, wir machen einen Vertrag, um unsere Ansprüche zu frozen.
Einzufrieren.
Einzufrieren. Und in der Zukunft diskutieren wir danach. Mhm. Ja, darüber. Mhm.
Aber diese Geschichte, von der du erzählt hast, also dieser Konflikt und so zwischen Argentinien und Großbritannien, da weiß kaum jemand was darüber Bescheid, also dass das passiert ist. Oder sollte das jedermann bekannt sein?
Nein, das ist nicht so bekannt. Ich glaube, die Mehrheit von der antarktischen Geschichte ist nicht über diese Zeit, ist über die Zeit von Amundsen, Scott, Shackleton, Irizar, Sobral, von die Seite der Helden, sagt man.
Was hat dafür gesorgt, dass darüber geschwiegen wurde so lange?
Ich glaube, ja, das ist nicht nur in Argentinien, in anderen Ländern auch, die antarktische Geschichte passiert dasselbe. Das ist, die Historiker haben viel über diese Zeit der Helden geschrieben, aber nicht über diese Zeit. Ich glaube, dass in Argentinien lange Zeit haben nicht darüber geschrieben, vielleicht wegen politischer Gründe auch. Nach 1955 zum Beispiel mit den antiperonistischen Regierungen, vielleicht wollten nicht über diese Zeit reden, weil Perón ein Hauptdarsteller war von dieser Zeit. Argentinien hatte 40 Jahre nur eine Basis auf Antarktis, zwischen 1904 und 1944. Und in diesen 10 Jahren von peronistischer Regierung, am Ende hatte Argentinien 10 Basis. Ist fast die ganze argentinische Infrastruktur im Antarktis gebaut. Das war für die Antiperonisten ein bisschen schwierig zu erzählen diese Geschichte.
Aber von der britischen Seite aus wurde auch darüber geschwiegen, oder?
Ja, sie haben das nicht offiziell war das diese Operation gegen Argentinien. Sie waren in den Krieg, das war während des Krieges, und sie brauchten die argentinische Hilfe, die argentinische Fleisch zum Beispiel, und sie wollten auch kein Problem mit den Amerikanern. Sie machten in dieser Zeit die Vorbereitung von Normandie. Sie sagten, okay, wenn wir sagen, dass diese Operation gegen die Deutschen sind, so machen wir kein Problem mit Argentinien und mit den Amerikanern. Und sie haben viele falsche Informationen gebaut, um dieses Alibi zu bauen.
Das war so eine Art Ausrede, ne?
Was ja, ja, 100% eine Ausrede. Offiziell haben sie während 60 Jahren das gesagt. Aber als sie die Dokumente über die Operation geöffnet haben, kommt das zur Wahrheit, dass das die Operation gegen Argentinien war.
Du hast dich mit diesem Thema schon seit 15 Jahren befasst ungefähr. Ja. Was war der Grund dafür, dass du dich dafür interessiert hast?
Ja, das ist eine Mischung von zwei großen Interessen in meinem Leben. Eine ist die Geschichte und die andere ist Bergsteigen, Klettern und das. Und mit diesem Buch mische ich beide Interessen. Die Berge, ja, die Antarktis, Schnee, Stein, diese Landschaften, die mir gefallen und auch die Geschichte.
Und wie bist du in Kontakt mit dem Material oder mit dem Thema überhaupt gekommen?
Ja, ich musste recherchieren, forschen in viele Archiven von Argentinien, von den Außenministerien, auch viel von, auch in Deutschland und mit englischen Archiven durch Internet, all die Argentinier, die in Antarktis waren in diesen Jahren, in den 40er Jahren und in den 50er Jahren, die noch leben. Zum Beispiel mit den Fotografien war das sehr wichtig.
In der Pause haben wir über die Dokumente, über Fotos, über Informationen gesprochen. Also ich fragte mich, wie viel Zeit verwendet man in dieser Arbeit? Also wie schwer ist es, Fotos, Landkarten und so weiter und so fort zu erhalten? Also
ja, man braucht viel Zeit in den Archiven, aber auch mit Interviews und mit Leuten, die Informationen und Bilder haben, die nicht in den Archiven sind. Es gibt viele Informationen, offizielle Informationen in den Archiven, Dokumente der Armee zum Beispiel oder der Außenministerium auch. Aber es gibt andere Informationen, die sehr interessant ist und vielmal nicht auf die Dokumenten steht, sondern sie haben diese Leute in die Familie, die Dokumente, die Bilder, ja, subjektive Geschichte, die Erfahrungen dieser Leute, die nicht in diese offiziellen Dokumenten man lesen kann. Es gibt viele, die noch leben und sehr viele interessante Geschichten haben zu erzählen. Zum Beispiel andere Sachen, die auch nicht auf Spanisch geschrieben sind und sie stehen jetzt auf das Buch. Zum Beispiel, es gab eine sehr kleine Revolution in die Georgieninsel in 1920. Diese Revolution wurde gemacht von einer Gruppe von Arbeitern, die von Buenos Aires genommen sind. Und sie waren in der Georgieninsel und haben diese Bolschewiki-Revolution gemacht. Sie haben die Macht genommen, aber nur einige Tage. Sie wollten eine Stadt wie der Sowjetunion machen, eine bolschewistische
auf
Stadt.
Auf den Inseln?
Ja, auf diese Insel.
Und sie haben dann die Macht ergriffen? Was ist dann passiert?
Ja, sie wollten diese neue Stadt organisieren. Sie sagten, die erste sozialistische Stadt, also der Sowjetunion. Aber einige Tage danach kam ein britisches Kriegsschiff und war diese Revolution am Ende. Und die Briten haben diese argentinischen Arbeiter nach dem Kontinent, nach Buenos Aires geschickt, deportiert.
Und das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen zugesagt. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und alles Gute und viel Spaß beim DXing. Tschüss!